Autofähnchen wehen im Wind, Fußball-Euphorie wirbelt durchs Land und Plastikstühle schweben ab sofort wieder völlig losgelöst von der Erde. Es ist Europameisterschaft und ich begrüße euch zu einer ganz besonderen Folge unseres Zweitformats Auf Rasen und Rängen, kurz Aufruhr. Wir haben uns am Dienstag ganz kurzfristig dazu entschlossen, ein Aufruhr-Zwitzwoch-EM-Spezial aufzunehmen und dazu in Windeseile diverse Stimmen aus verschiedenen Ländern eingefangen. Ihr habt es in unserer letzten Zwitzwoch-Folge bereits mitbekommen, mein Podcast-Partner Tim verweilt weiterhin in der Karibik. Ich habe mal rumgefragt und der Kult-Podcaster Gregor Rühl hat sich kurzerhand bereit erklärt, uns da etwas unter die Arme zu greifen. Gregor ist Redakteur und Podcaster beim Erfolgsformat Copper TS und ich freue mich da heute mit ihm, einen Blick auf das anstehende Turnier zu werfen, was heute Abend in München beginnt. Wir sprechen über die Kuriositäten dieser EM, werfen einen Blick auf die Gruppen, legen, ihr kennt das Spiel, ein besonderes Augenmerk auf die mitgereisten Anhängerschaften. Normalerweise ist Aufruhr ja so das begleitende Exklusivformat unseres Hauptpodcasts Sitzwoch, aber diese Folge publizieren wir dann ausnahmsweise mal auf allen Kanälen. In den nächsten Wochen geht es aber trotz Fußball-Sommerpause ein bisschen zur Sache auf dem Aufruhr-Kanal. Es gibt eine kleine Saisonrückblick-Reihe und da gibt es Interviews mit Experten aus Serbien, aus Polen, aus Israel. Und da kann ich auch schon mal vorwegnehmen, also in Belgrad wurde jemand zu Hundefutter gemacht, in Polen gibt es seit Jahren schon einen Fankrieg, der Todesopfer fordert. Das sind alles Themen, die wir anreißen, die natürlich auch dafür sorgen, dass wir Schwierigkeiten haben, hier Sponsoren zu finden. Also ihr seid herzlich eingeladen, das Ganze mit einem Abo zu unterstützen über unserem Aufruhr-Spotify Kanal oder bei der Crowdfunding-Plattform Steady. Ihr kennt das Spiel. Ich würde sagen, wir gehen rein ins Spezial. Gregor, bist du da?
Ja, ich bin da. Grüß dich. Hallo. Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Man kennt dich ja gegebenenfalls noch von anderen Fußballformaten, oder?
Könnte man, ja. Man könnte mich kennen. Vom Podcast Copper TS zum Beispiel.
Ihr macht da auch ein Spezial jetzt, oder?
Genau. Wir haben die ganze Saison über sehr regelmäßig gesendet, jede Woche einmal und den ganzen Bundesligaspieltag durchgesprochen. Dann haben wir jetzt kurz Pause gemacht nach dem letzten Spieltag und haben uns aber überlegt, dass wir natürlich dieses riesig große Fußballereignis nicht auslassen dürfen, weil ja so viel passiert. Und deswegen gibt es jetzt ein Copper TS Spezial und zwar senden wir zweimal die Woche. Einmal dienstags quasi so eine Art reguläre Folge. Wir kommen ja sonst auch immer dienstags raus. Da spricht Tommy Schmidt, der Host des Ganzen, mit Christoph Kramer. Und am Samstag gibt es immer noch eine kleine, so eine kleine Bonusfolge, da spricht Tommy mit Fabi Klos, der jetzt gerade ja arbeitslos geworden ist. Arbeitsklos.
Aber ich wollte es nicht sagen,
Wir verstehen uns. Und genau, die werten dann immer noch mal so zwischendrin einmal kurz alles aus, was so zwischendrin passiert ist.
Bist du denn im EM-Fieber, Gregor?
Ja, es kommt so langsam. Ich meine, es war schon irgendwie eine intensive Saison und ich dachte so, ja, cool, dass jetzt erstmal ein bisschen Ruhe ist. Ich bin ja auch BVB-Fan und war deswegen auch echt viel unterwegs und dachte dann so nach dem Champions-League-Finale, ja gut, jetzt können wir uns erstmal hinlegen. Aber nein, man wird sofort wieder, man geht durch die Geschäfte und wird sofort wieder darauf aufmerksam gemacht, es ist ja noch ein Riesenturnier, was ansteht. Und nach so anfänglichen Schwierigkeiten habe ich mich jetzt doch so ein bisschen drauf gefreut. Ich habe mir so Kicker-Sonderheft und Sportbild-Sonderheft geholt und habe mich hier so richtig jetzt mal reingeschmissen ins Turnier. Und so langsam.
Hast du dir auch diese Socken für deine Außenspiegel geholt?
Ich habe hier mir so eine Deutschlandfahne ans Podcast-Mikro dran geklemmt.
Ich muss sagen, so meine Vorfreude hielt sich bisher so in Grenzen. Also bei mir ist noch nicht so viel passiert, was so EM anging. Aber jetzt mit dieser Vorbereitung, also sobald man sich so reinfuchst, Sachen vorbereitet, man kriegt dann trotzdem irgendwie so ein bisschen Bock drauf, oder? Also ich bin heiß.
Ja, jetzt. Ich habe dann auch nochmal so drüber nachgedacht, weil ich glaube, man hat es ja auch über die letzten Turniere so ein bisschen verlernt. Ne? Also wir hatten ja diese beknackte WM in Katar, davor war so dieses komische Corona-Turnier, die letzte EM. Und davor war ja das Turnier in Russland und ja, man hat es irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen verlernt, einfach sich so drauf zu freuen. Mir ging es aber dann genauso wie dir, jetzt als es dann wieder so losging mit irgendwelchen Panini-Bildchen. Und die Italiener sind in Iserlohn und die Engländer sind in Blankenhain. Und da kommen dann so wieder diese ganzen geilen Stories hoch, die man so immer während dieses Turniers hat. Und dann freut man sich auch irgendwie darauf, dass man die nächsten drei Wochen so ab 15 Uhr auf dem Second Screen irgendwie Slowakei, Ukraine gucken kann. Und das ist doch schon, irgendwie ganz gut.
Ja, diese großen Turniere werden immer durch irgendwelche Randerscheinungen so ein bisschen abgewertet, ne? Irgendwas ist da mit Menschenrechten, in dem Land ist dann die Scheiße am Laufen. Man ist nie so richtig, dass man sagen kann, ey geil, jetzt freue ich mich mal. Und so eine EM in Deutschland, das fühlt sich da schon irgendwie ein bisschen besser an.
Ja, ne? Wobei du hast natürlich hier auch die krasse große Randerscheinung, weil es steht ja überall, dass die Deutsche Bahn es einfach nicht leisten wird, alle Fans zu den Spielen zu bringen. Das ist fast genauso schlimm wie Arbeiter, die sterben bei Stadionneubau.
Ja, kann man schon auf eine Stufe stellen.
Ja,
ne?
Ungefähr. Ist, ja.
Was sind denn so deine ersten Erinnerungen an so eine Europameisterschaft? Man hat ja meistens was im Kopf, was man dann damit verbindet. So, ne? Ich habe zum Beispiel bei der EM 2000, war die in Holland? Ja, ne?
Ja.
Da weiß ich zum Beispiel noch, FIFA hat damals immer noch zu den Turnieren extra Spiele rausgebracht. Und ich habe es irgendwie was auf der PlayStation ausverkauft und ich habe es mir dann für PC geholt. Ich habe aber noch nie vorher FIFA auf PC gespielt und dann drückst du immer SSDD und so eine Scheiße. Sprinten war weh, glaube ich. Das habe ich noch auf dem Schirm. Und so die erste Europameisterschaft, die ich so wahrgenommen habe, war 96. Die wir dann ja auch geholt haben.
Meine erste Europameisterschaft war, an die ich mich so richtig erinnern kann, war 2004. Da weiß ich noch genau, dass ich irgendwie so sämtliche Spiele abends immer auf meinem kleinen Fernseher in meinem Zimmer geguckt habe, obwohl ich eigentlich immer nur die erste Halbzeit gucken durfte. So eine ganz komische Elternregel, die nichts verstehen von Fußball. Ja klar, kannst die erste Halbzeit gucken, dann gehst du pennen. Ja, was soll ich damit anfangen? Aber so, weiß nicht, so ist das halt mit 9. Aber die EM fand ich irgendwie schon ganz geil. Also so in Portugal und mit Nelly Furtado kommt mir als erstes in den Kopf, irgendwie so ein geiler EM-Song, und dann ja auch mit Reha Kless, als sie das Ding da geholt haben.
Ah ja,
ganz junger Cristiano Ronaldo, der da noch mit so einem abgeklebten Ohrring, so wie im Sportunterricht, ist der da noch aufgelaufen. Das sind irgendwie so meine ersten Erinnerungen an die EM.
Ich weiß noch, damals, man hat immer so alles, du sagst ja schon, Kicker-Sonderheft, das hatte man irgendwie immer. Und damals, ich weiß nicht warum, man hatte im Haushalt irgendwie immer zwei Fernsehzeitungen. Man hatte einmal die Prisma, die gab es kostenlos. Und dann haben sich trotzdem nochmal die Hör zugeholt. Warum? Das verstehe ich bis heute nicht. Und da waren dann halt immer so Bilder drin, so diese Vorschaubilder zum Spiel. Und dann war da halt Köpke drin. Dann habe ich mir das alles ausgeschnitten und immer so mit einem Prittstift in so einem Block geklebt, warum auch immer.
Ja.
Das waren so meine Erinnerungen.
Voll geil, eigentlich müsste man das jetzt auch mal auch nochmal wieder machen. Ich habe jetzt sind ja auch, ploppen dann ja auch immer so diese Bilder auf von diesen Turnieren, so wo die Spieler dann irgendwie der Queen so die Hände schütteln oder so, wo Matthias Sammer dann irgendwie so einen Flugkopfball macht oder sowas. So mega geile Bilder von damals. Schon irgendwie cool. Da hat man das alles nochmal so ein bisschen mehr begleitet. So.
Wann hast du dich dieses Jahr so zum ersten Mal mit der EM befasst?
Ja, das kam natürlich dann so ein bisschen dadurch, dass wir im Podcast ja irgendwann im Oktober oder so schon mal drüber gesprochen haben, dass nächstes Jahr ja das große Turnier ansteht. Und da war die Stimmung um die Nationalmannschaft irgendwie ziemlich beschissen. Und dann haben wir so ein bisschen darüber sinniert, warum das eigentlich so ist, und sind so ein bisschen darauf gekommen, dass ja auch die Fanstimmung immer irgendwie in Deutschland ist wirklich sehr, sehr dürftig. Und dann haben wir irgendwie gesagt, so, naja.
Findest du?
Ja, ein bisschen. Also ich meine, der Fanclub Deutsche Nationalmannschaft, der haut natürlich trotzdem schon alles raus, aber irgendwie fehlt es.
Volley.
Irgendwie fehlt es dann trotzdem da manchmal noch so das kleine letzte Quäntchen. Dann haben wir auf jeden Fall darüber so überlegt, wie man das ändern könnte, und sind darauf gekommen, was nimmt alle Deutschen mit? Klar, Schlager. Deutsche Musik. Nicht dieser Schlager so Heino-mäßig, sondern wirklich der klassische Schlager, Neue Deutsche Welle. Und dann haben wir aus Spaß irgendwie darüber geredet, dass es doch witzig wäre, wenn man Major Tom einfach mal spielen würde als Torhymne. Und das stand dann irgendwie so ganz lang im Raum. Und dann war relativ lang nichts mehr mit EM. Und auf einmal, so im Februar, März diesen Jahres, haben ja vielleicht ein paar Leute mitbekommen, ist daraus dann so ein bisschen was geworden, so eine kleine Geschichte. Es hat sich irgendwie alles so ein bisschen verselbstständigt.
Ihr seid ja im Prinzip auch ein krasser Werbeträger für den DFB, ohne dass ihr da Geld für bekommen habt. So. Aber dieser Song ist natürlich krass. Du erzählst das im Podcast und siehst dann so ein ganzes Waldstadion in Frankfurt, die dann auch nach dem Tor dieses Lied singen. Sowas nutzt sich dann aber in der heutigen Zeit auch schnell ab. Also nervt dich schon oder geht's noch?
Ja, also um das vielleicht nochmal ganz kurz zusammenzufassen, es war ja so, dass wir das irgendwie mal aus Spaß erzählt haben. Dann kam irgendwann dieses Video raus von Adidas, wo die das neue Trikot vorgestellt haben von der Nationalmannschaft. Und da war auf einmal die Musik dazu Major Tom, so ein bisschen so ein Remix davon. Und dann haben wir in der Redaktion überlegt, so, hey, was ist denn jetzt los? Warum nehmen die jetzt dieses Lied? Das hatten wir doch irgendwann mal vorgeschlagen als Torhymne. Und dann haben wir gesagt, na gut, wenn sie jetzt wollen, dann sollen sie auch kriegen. Und dann haben wir das natürlich nochmal im Podcast aufgegriffen und haben alle Leute dazu aufgerufen, doch bitte die Nachrichten des DFB zu überfluten, dass das bitte die neue Torhymne werden soll. Und dann gab es irgendwie, hat irgendjemand eine Petition gemacht und dann wurde der DFB, glaube ich, so lange genervt, weil es auch, ja, irgendwie eingängig war, dass sie es dann tatsächlich gemacht haben. Und dann war dieses Spiel in Frankfurt gegen die Niederlande. Und da stand ich vom Fernseher, habe ich alleine zu Hause geguckt, stand vom Fernseher und dann ging dieses Lied so los. Und dann dachte ich auch so, es ist schon irgendwie ein bisschen absurd, aber auch geil. Yeah. Und dann gebe ich dir aber total recht, jetzt so in Zeiten von alles wird tausendmal wieder ausgeschlachtet und hier noch Major Tom und da noch, wurde es dann auf einmal so ein bisschen viel. Vor allem haben natürlich dann auch ganz viele Leute gefragt, hey, ist das jetzt wirklich deine Idee? Und es war alles so, merkst du ja jetzt schon, ich erzähle das jetzt hier irgendwie so seit drei Minuten schon, die Genese davon. Es ist, du kannst es nicht so in einem Satz sagen, wie es überhaupt passiert ist und dann wird es schon wieder so schwierig und dann dachte ich mir irgendwann so, ja, okay, ist jetzt gut. Das ist jetzt die Torhymne, freut mich auch, ist auch schön. Ich glaube, für Peter Schilling ist es auch ganz gut, weil der jetzt so ein bisschen seinen zweiten Frühling hat. Der hat uns auf jeden Fall hier irgendwie so ein Trikot geschenkt und ein T-Shirt und ist jetzt irgendwie wieder auf Tour. Das ist alles cool und im Nachhinein natürlich irgendwie witzig, dass man da so ein bisschen so einen kleinen Hype wieder um die Nationalmannschaft kreieren konnte. Aber irgendwann ist dann auch mal gut.
Hast du dich denn auf Karten beworben für die EM? Also ich hasse es ja immer, mich im Vorfeld irgendwie Ewigkeiten, wenn da so ein Prozedere stattfindet. Ich will einfach, Es ist Freitag und ich will entscheiden am Samstag, ey, ich fahre jetzt zu dem Spiel, ich gehe zur Tageskasse oder hole mir im Onlineshop irgendeine Karte, dann habe ich das auf dem Handy. Aber sich dann davor irgendwo einzutragen, so eine ganze Scheiße, bin ich eigentlich gar nicht so der Typ für. Und ich dachte mir aber, ich bin klug. Ich habe mir dann gedacht, okay, ich kann mich ja nicht als Deutscher auf Karten bewerben, weil EM in eigenem Land bewerben sich alle Deutschen auf irgendwelche Karten. Und die nicht wollen, die müssen sich aber auch bewerben, weil der Sohn Niklas die tolle Idee hat, dass sich auch noch der Vater, der Oma, die Opa, alle müssen sich bewerben, weißt du? Ja. Und dann dachte ich mir, okay, ich mach das, ich bin ein bisschen klüger als die anderen und ich gebe einfach bei der UEFA an, ich bin Albaner. Und jetzt habe ich irgendwie im Nachgang gelesen, dass Albanien die Nation war mit den drittmeisten Bewerbungen. Ich weiß nicht, ob sich viele dachten, ich bin jetzt Albaner oder ob es einfach viele albanische Fußballfans gibt, wahrscheinlich in Deutschland, rund um Deutschland auch. Da habe ich die Rechnung nicht mit den Albanern gemacht. Hab aber trotzdem eine Karte bekommen fürs Achtelfinale, was logischerweise jetzt noch nicht feststeht. Es könnte Deutschland gegen England sein, auch ein Spiel, was durchaus ohne Karte interessant sein wird. Wie bist du vorangegangen?
Du bist dann, ist das im BVB-Stadion Dortmund, das Achtelfinale?
BVB-Stadion Dortmund, ja, genau. Ja, da findet das statt.
So heißt das ja, ne? So heißt das ja jetzt.
Ja, ja.
Mir geht's genauso wie dir. Ich kann sowas überhaupt nicht leiden, wenn ich schon irgendwie, wenn es so heißt, okay, hier, das sind die Schritte zur Bewerbung für Tickets zur EM und dann kommen da schon so 10 Sätze, wo steht, ich muss mich hier anmelden, muss das und das machen. Hab's einfach da nicht gemacht und dachte, ja, man kriegt schon so irgendwie Tickets. Dann wollte ich mich eigentlich über einen Podcast akkreditieren und hab aber die Rechnung ohne die UEFA gemacht. Die haben dann, schon gefühlt 4 Monate vor diesem Turnier musste man sich schon akkreditiert haben. Pipapo, das habe ich natürlich verkackt. Hab dann aber bei dieser zweiten Bewerbungsphase mich da nochmal reingesneakt und hab da ein paar Karten bekommen und den Rest hab ich über so ein paar Kontakte gekriegt. Also ich werde zum einen meinem großen Traum nachgehen und alle Gruppenspiele der Slowakei mitnehmen.
Bist du Slowake?
Ich bin slowakischer Fan.
Müsstest du dir dann aber auch so eine 7/8-Hose anziehen und sowas, ne?
Ja, 7/8-Hose, aber oberkörperfrei.
So ungefähr.
Und bin bei 2 Spielen in Leipzig und bei einem Spiel in Köln.
Ja, wie gesagt, ich habe nur bisher nur fürs Achtelfinale bekommen. Ich habe mich aber auch, muss ich sagen, in dieser zweiten Phase erst beworben, wo ich wusste, dass die Spiele feststehen, weil da habe ich dann einige kategorisch auch ausgelassen, so Ukraine, Slowakei in Düsseldorf.
Ja, da weiß bin ich. Nicht. Da bin ich. Kann ich dir dann berichten, wie es da ist. Ich glaube, du lässt dir da schon irgendwie, lässt dir schon was entgehen.
Aber auch diese Bewerbung, du musst, wie du sagst, du musst 100.000 Daten abgeben und so und dann musst du auf einmal in deine E-Mail gucken, weil ein Registrierungscode gekommen ist. Dann ist der auf einmal einmal abgelaufen und dann ist noch so ein Feld, diese komischen Felder, wo du dann so Buchstaben, Kombination eingeben, was weißt du? C, 3, 6 und dann denkst, dann ist es doch auf einmal ein Z und so eine Scheiße. Man will doch nur ein Ticket haben.
Das ist
so bescheuert.
Ist wirklich schwierig.
Ja, ich würde sagen, wir wollen einfach mal heute so ein bisschen so ein paar Zahlen, Daten, Fakten zusammenfassen. Wir wollen das Sportliche greifen wir mal so grob an. Wir wollen mal gucken, was auf den Rängen so los ist, weil das Sportliche, das wird ja schon in anderen Podcasts behandelt. Trotzdem müssen wir einmal so reingehen, was wir hier an Zahlen, Daten und Fakten zusammen haben. Es ist die 17. UEFA-Europameisterschaft. Deutschland ist zum zweiten Mal Gastgeber nach 1988.
Also zweimal schon WM hier gewesen, jetzt das zweite Mal EM. Ich habe zur EM 88 einen ganz witzigen Fact gefunden. Und zwar wurde damals kein Spiel in Berlin ausgetragen, weil nach irgendeinem, Abkommen West-Berlin nicht auf dem Blatt nicht zur Bundesrepublik gehörte. Und deswegen sollte da kein Spiel ausgetragen werden, zum Leidwesen der Bundesregierung. Die fand das scheiße, dass in Berlin kein Spiel ausgetragen wird. Und dann hat der DFB und die UEFA haben gesagt, so nö, da ist kein Spiel. Und dann fand da tatsächlich auch wirklich keins statt. Und dann haben die aber gesagt, okay, wir müssen jetzt Berlin irgendwie nochmal so ein bisschen Fußball bescheren. Dann gab es da irgendwann mal ein Vier-Nationen-Turnier oder so. Und es wurde Berlin zugestanden, dass für die nächsten 5 Jahre das DFB-Pokalfinale da stattfinden wird.
Was stimmt, dann auch, da stand das noch gar nicht fest, dass es immer so war, ne?
Und das wurde danach dann auch nicht geändert. Das heißt, wegen der EM 1988 fahren wir zum DFB-Pokalfinale immer nach Berlin.
Ja, wie auch in diesem Jahr. Das könnt ihr ja alle in der Dwitzwoch-Folge nachhören, in der entsprechenden. Ansonsten, der Spielmodus, der hat sich ja auch in den letzten Jahren verändert. Es nehmen 24 Nationen teil. Es gibt 6 Vorrundengruppen, A4 Teams. Und die 4 jeweils Gruppendritten ziehen auch noch ins Achtelfinale ein, ne?
Also ja, ist ähnlich wie bei der EM-Ticket-Bewerbung, da habe ich auch überhaupt keinen Bock, mich mit sowas auseinanderzusetzen. Da bin ich einfach immer raus.
Ja, das ist mit den besten Gruppendritten und dann wissen ja am Anfang auch gar nicht die Gruppendritten, ob sie die Besten sind, weißt du? Also nee. Es ist ja auch so ein Leerraum dabei, wo du gar nicht weißt, bin ich jetzt Zweiter oder nicht. Ist ja so ein bisschen so ein Lucky-Loser-Prinzip, so wie beim Skispringen. Aber beim Skispringen ist es ja auch nochmal so, wenn da einer die Qualifikation auslässt, dann kann es ja sein, dass Funaki zum Beispiel gegen Ahorn springt, weißt du? Und da ist ja okay, wenn einer als Lucky Loser weiterkommt.
Ich war früher richtig doll im Skispringen drin. Fand ich immer richtig geil. Habe ich immer mit meinem Opa geguckt. Aber leider, leider jetzt weniger. Aber ja, am Ende kann man so zusammenfassen, die EM ist ein bisschen wie Skispringen.
Ja, ein bisschen zu aufgepumpt, was so diese Gruppendritten angeht, finde ich. Erste, zweite, weiter und gut, oder?
Ja, finde ich auch. Bin ich komplett bei dir.
Wobei es fantechnisch sind ja potenziell häufig die Mannschaften interessant, die Dritter werden könnten. Ne? Das muss man ja auch sagen.
Das stimmt tatsächlich.
Was sich auch erneuert hat, also nicht nur der Spielmodus, sondern diese ganzen Geschichten rund um Nachhaltigkeit. Ne? Zum einen ist es ja irgendwo richtig und zeitgemäß, aber wenn man sich so diese Sachen der UEFA durchliest, also es liest sich ja mittlerweile so raus, als wäre die EM gut fürs Klima, oder?
Ja, Fußballspielen gegen das Gletscherschmelzen. Ich finde es auch tatsächlich, ich finde es auch gut, dass da so, also man kriegt ja schon auch ein bisschen davon was mit, aber ich finde, also ja, ich gebe dir recht, es ist auch ein bisschen ganz schön aufgeblasen so. Welche Maßnahmen sind es nochmal alle?
Ja, ich habe hier nur so ein paar Punkte skizziert. Also ich habe gelesen, es sollen geschlechtsneutrale Toiletten eingerichtet werden.
Mit denen man den Klimawandel dann aufhalten will, oder wie ist das?
Ja, das soll dann deutlich besser werden mit dem Wetter auch. Ja. Man soll auch, ich habe auch gelesen, im gleichen Zug stand auch, dass auf den Toiletten auf striktes Wassersparen geachtet wird. Also es wird auf jeden Fall spannend. Es wird auf jeden Fall spannend auf dem Klo. Mm. Vermehrt vegetarisches Essen. Das, was man so kennt.
Ja, ich habe noch 1-2 Sachen gelesen. Ich glaube, was wirklich was bringt, ist, dass die diese Stadien in irgendwie so 3 Cluster aufgeteilt haben und das so gemacht haben, dass die Teams in maximal 2 von diesen Clustern spielen und quasi in der Gruppenphase nicht wirklich krass viel rumreisen müssen. Das, glaube ich, bringt wirklich was.
Ach so.
Dann gibt es aber auch noch eine Sache, die ich gelesen habe, und zwar, dass bei in manchen Städten, dass es keine öffentlichen Parkplätze in der Nähe vom Stadion gibt, damit quasi das mit dem Auto anreisen unattraktiver wird. Ich habe im gleichen Zug gelesen, dass halt dadurch, dass es halt dann bei manchen Stadien keine öffentlichen Parkplätze in der Nähe gibt, befürchtet man schon wieder eine Überlastung vom öffentlichen Nahverkehr. Also ich weiß auch nicht, wie gut da so manchmal Sachen durchdacht sind. Und was man ja tatsächlich wirklich überall liest, ist, dass die Bahn, also es wird ja überall vor der Bahn gewarnt, ne? Finde ich auch spannend. Aber ja, es wurde sehr viel über Nachhaltigkeit gesprochen.
Ansonsten gibt es ja immer so Kuriositäten rund um ein Großturnier. Ich weiß nicht, ob du mal bei Kleinanzeigen reingeguckt hast, wo so sogenannte EM-Wohnwagen auch vermietet werden, wo so ein EM-Marketing stattfindet, und das ist einfach schon so ein vergilbtes Ding, weißt du, was so richtig am Stinken ist, und dann kannst du dafür 250 Euro die Nacht schlafen. Also wenn du einen Wohnwagen hast, Gregor, dann kannst du da noch eine schnelle Mark machen, ne?
Ja, guck mal, es gibt wahrscheinlich so Leute, die werden so jetzt fast Millionäre, weil sie sich Parktickets vorher organisiert haben in der Nähe vom Stadion, die sie jetzt auf eBay verkaufen, plus so einen alten Wohnwagen, wo sie irgendwelche Holländer einpferchen. Hätte man auf jeden Fall ordentlich Reibach machen können. Ich habe leider keinen Wohnwagen, aber vielleicht kann ich mir noch schnell einen organisieren, den ich hier vors Müngersdorfer Stadion stelle.
Vor allem auch so mit den Karten für diese Trainingseinheiten, ne, diese öffentlichen Trainings. Es findet ja auch, ich glaube, Frankreich ist in Paderborn hier bei mir in der Ecke. Und ich dachte mir, ach ja, wenn das Wetter gut ist, ich glaube, haben die heute ein öffentliches Training? Ich weiß es gar nicht. Ich dachte mir, ja, wenn das Wetter gut ist, kann ich mit dem Fahrrad mal da runterfahren. Und dann waren aber die Plätze dafür direkt ausverkauft. Wusste ich auch nicht, dass es für sowas einen Vorverkauf gibt. Und bei Portugal war es ja auch irgendwie so, dass da jetzt bei eBay 1000 Euro für diese Trainingstickets ausgerufen werden, ne?
Ronaldo in, wo war er?
Gütersloh ist er.
Genau, Ronaldo in Gütersloh. Das klingt auch eher wie so ein schlechter Groschenroman, der irgendwie im Bahnhofsshop liegt. Aber offensichtlich fanden die Leute das geil, dem dazu zu schauen. Aber es war auch bei anderen Trainings, glaube ich, so, ne? Also bei den Italienern waren, glaube ich, auch 4000 Leute da.
Ja, und ansonsten, bevor wir jetzt in die Gruppen reingehen, gibt es ja noch zwei ganz wichtige Figuren bei dieser EM. Albert und Kerbert, ne?
Das klingt so bescheuert. Aber ich hatte letztens so ein Projekt, auch was mit Fußball zu tun hatte, in Berlin. Und dann habe ich Albert da getroffen. Das war total...
Wie ist das so?
Total langweilig, weil Maskottchen reden ja nicht.
Ja, stimmt. Du kannst ihn ja gar nichts fragen, ne?
Aber es gibt, du hast noch von einem anderen gesprochen. Es gibt auch noch Kerbert. Was ist mit dem?
Ja, Kerbert ist ein Roboter und der ist wohl im Hotel der englischen Mannschaft unterwegs. Also hat auch ein Deutschland-Trikot an. Ich weiß nicht, ob das da allen so passt. Trägt die Nummer 24. Der liefert dem im Hotel dann da was zu trinken, was zu essen. Kann auch sprechen. Also der kann ein paar Sätze sagen, wie zum Beispiel Entschuldigung oder bitte lassen Sie mich meine Arbeit machen.
Ja, also so richtig German, oder?
Ich glaube, absolut German, völlig
der
German.
Er soll auch ein Deutschland-Trikot anhaben.
Auf jeden Fall. Das ist gut, dass er das macht.
Ganz, ganz skurrile Geschichte, auf die sich die Lokalmedien dann so stürzen können. Genauso
ja, das macht ja auch Spaß.
Es gab doch jetzt auch ein, zwei Artikel dann, dass es so Warnungen gab vor der vom britischen Verband oder so oder von der britischen Regierung, dass die aufs Bier hingewiesen haben, aufs deutsche Bier. Das soll wohl ein bisschen stärker sein als das englische und die Engländer sollen ganz doll aufpassen, wenn sie trinken.
Es gab eine Reisewarnung.
Also man hat noch nie Engländer gesehen, wenn die zum Fußball gefahren sind, die dann so in so einer Kneipe saßen. Also, hey Matt, hier müssen wir aufpassen, wir sind gleich total betrunken.
Ja, und die größten Horrorszenarien werden da ja immer so bei englischen Hooligans ausgemalt. Wobei, wenn man sich die Leute so optisch anguckt, also der Großteil, keine Ahnung, das sind ja oft so dicke Männer, einfach die ein bisschen rumpeln.
Ja, und das Ding ist ja, viele von denen können ja auch das starke deutsche Bier nicht so gut einschätzen, deswegen sind die dann auch oft manchmal betrunken und selbst wenn die irgendwas machen wollen, passiert dann da gar nicht mehr so viel.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass von England da die große Gefahr ausgeht. Das ist ja immer so das Szenario, was heraufbeschworen wird, weil man das irgendwie noch so kennt aus den 80ern oder so. Das hat sich da so ein bisschen verlagert, in der Medienlandschaft aber noch nicht. Und ich glaube, es hat auch jeder Bock auf England, weil das ja auch mit denen dann Spaß macht. Die lassen sich ja dann auch nicht bitten. Gibt aber auch einige Präventivmaßnahmen in England. Und da hören wir einmal unseren Außenkorrespondenten, den Matt Ford, ein englischer Sportjournalist, denn der hat da ein bisschen mehr Ahnung als wir.
Hallo Schlü, hallo zusammen. Ja, auch in England steigt die Vorfreude auf die EM. Es werden ca. 40.000 Engländer bei jedem Gruppenspiel erwartet, beginnend mit Serbien in Gelsenkirchen, dann Dänemark in Frankfurt und schließlich Slowenien in Köln. Was den englischen Hooliganismus angeht, wurden gut 1.500 Ausreiseverbote verhängt. Die gelten schon seit dem 4. Juni. Ansonsten ist mit Hooliganismus oder Gewalt, ausgehend von englischen Fans, meiner Meinung nach nicht zu rechnen, sondern eher das übliche Treffen auf und Beflaggung von Marktplätzen, eine ausgiebige Sauferei in den Städten, Stone Island, CP Company, ein paar Lieder über den Zweiten Weltkrieg. Das Übliche also. Das schließt natürlich nicht aus, dass andere erlebnisorientierte Gruppen aus Osteuropa die Engländer immer noch als wertvolles Ziel betrachten könnten. Da ist das Spiel gegen Serbien in Gelsenkirchen eventuell besonders brisant, zumal die deutsche Polizei erfahren haben will, dass bis zu 500 serbische Hools sich auf den Weg nach Deutschland machen wollen. Da haben wir von den Ungarn noch nicht mal gesprochen. Man hat schon 2016 in Marseille gesehen, was passiert, wenn die heutige osteuropäische Hool-Szene auf moderne englische Fans trifft. Dort machten absolut durchtrainierte russische Kampfsportler eine regelrechte Jagd auf Big Dave und Steve vom Coventry, die eigentlich nur saufen wollten. Ähnliches könnte englischen Fans in Deutschland natürlich auch passieren, falls sie nicht aufpassen. Gleiches gilt fürs Thema Fahnenklau. Viele der englischen Fans sind nach wie vor Anhänger kleinerer Vereine, die wenig internationale Erfahrung haben auf Vereinsebene und überhaupt nichts von Ultras, Hooligans, Fahnen, sogar Fankultur wissen oder verstehen. Aber zurück zum Spiel. Das Achtelfinalsieg gegen Deutschland im Wembley bei der letzten EM löste schon krasse Emotionen aus, die teilweise darin mündeten, dass man beim Finale das Wembley-Stadion einfach gestürmt hat. Sollte England tatsächlich einen ersten Titel seit 1966 gewinnen, und das ausgerechnet in Berlin, will ich mir gar nicht mal vorstellen, was da los wäre.
Ja, bin ich mal gespannt, was da letztlich aus England kommen wird. Du bist beim Slowakei-Spiel, vermutlich.
Ja, ich bin beim Slowakei-Spiel, aber ich bin auch beim Spiel Slowenien gegen England hier in Köln. Und ich werde dann einfach mal persönlich darauf gucken, dass diese 1500, 1600, die eigentlich gar nicht reisen dürfen, ob die wirklich alle nicht
ja,
hier sind.
Ja, halt da mal bitte ein Auge drauf.
Kann ich dir versichern. Ja,
und,
mach ich.
Und guck da mal bitte, dass die auch nicht so viel trinken, ne? Ich weiß noch, ich war 2006 bei der WM in Deutschland und das war ja, also das, im Nachhinein ist immer das große Sommermärchen und so, war auch wirklich cool und irgendwann hatte man halt Bock, so überall in die Städte auch zu fahren. Da war ich noch Schüler und hatte so ein Schülerticket und hab dann immer geguckt, wo England spielt, weil das einfach so eine geile Pöbel-Assi-Kultur ist und so, das guckt man sich halt gerne an. Da weiß ich noch, dass die alle am Saufen waren da in Köln, ich glaube gegen Schweden und wir waren da mit so ein paar jüngeren Leuten und wir haben da halt dann immer den ganzen Pfand eingesammelt, weil die nicht gecheckt haben, dass auf diesen Gläser noch 2 Euro Pfand drauf ist. Und irgendwer hat dann mal gesagt, ey, hier ist Pfand drauf, weil vielleicht kannten die Pfand nicht, ich weiß es nicht, weißt du, vielleicht gab es da noch keinen Pfand in England.
Ja, ja.
Alter, und die kamen gar nicht klar, dass das Bier dann so günstig ist.
Ja, ich habe jetzt unlängst auch irgendwie so eine Doku gesehen vom WDR, wo es tatsächlich um die Engländer ging, die wirklich da zu Tausenden auch nach Köln gefahren sind und so beim Public Viewing waren, also direkt am Rhein. Und da war damals der Polizeichef, der damals den Einsatz geleitet hat, den haben sie nochmal rausgekramt und der hat auch so ein Interview dann gegeben und meinte so, ja, also wir haben halt ganz clever gemacht, wir haben halt so gestellt, dass du vom Bierstand konntest du die Leinwand nicht sehen. Dann haben sich alle nicht lange am Bierstand aufgehalten und da war halt einfach ein toller Fluss. Und wir waren ja nur zu 100, wir Polizisten, also wenn ihr wollt, hätten die uns alle reingestoßen, aber das war total friedlich.
Ja, friedlich wird es vermutlich auch in den Stadien bleiben, aber die UEFA will fackeln, ne? Die wollen fackeln.
Ich habe das auch jetzt so immer mal gelesen, die zur Eröffnung wahrscheinlich, ne?
Ja, zur Eröffnung wollen die fackeln. Ich habe gelesen, 60 Feuerwerkskörper, 10 Rauchtöpfe, 60 pyrotechnische Gegenstände und die müssen die ja erstmal dann im Arsch reinschmuggeln, ne?
Ja, die müssen das im Arsch reinschmuggeln. Da bin ich mal gespannt, was auf den Sturmmasken aufgedruckt ist, ob da das UEFA-Logo drauf ist.
Ja.
Und ob sie die Strafe, die sie dafür zahlen müssen, auch schon eingeplant haben.
Ja, das müssten ja dann nach Adam Riese 130.000 Euro sein, ne? Wenn du pro.
Ja, aber die haben wir ja noch übrig, weil wir sparen ja beim Klo relativ viel Wasser ein, oder?
Ja, stimmt, sehr gut. Ansonsten, ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz auf die Gruppen ein.
Ja, in der Gruppe A, wir haben ja jetzt schon ein bisschen über diese Schotten geredet, was ich da immer geil finde. Also habe ich bisher auch am meisten gesehen, wie die irgendwie in der Münchner Innenstadt jetzt schon am Saufen sind. Die Schotten sind ja in Garmisch-Partenkirchen untergebracht. Habe auch so ein paar relativ skurrile Videos gesehen, wie die Mannschaft mit irgendwelchen mit so Bayern in Volltracht irgendwie so am Tanzen ist. Das war doch auch so ein bisschen skurril. Ansonsten habe ich gelesen, dass wohl schon zwei schottische Fans einen Maßkrug geworfen haben in der Münchner Innenstadt.
Zwei? Also, zwei haben einen geworfen?
Also zwei haben irgendwie randaliert und da flog wohl ein Maßkrug hin und her.
Okay.
Also muss man ganz doll aufpassen. Und was ich auch gelesen habe, fand ich ganz geil, es gibt natürlich einen Fan, der im Schottenrock von Glasgow nach München gelaufen ist.
Ja, ey, sowas gibt's immer, ne? Einer geht zu Fuß, ja. Fahr doch mit dem Auto, Mann, oder bucht irgendeinen Flug, was soll so eine Scheiße immer, ey. Aber diese Geschichten gibt's immer, ja, ich fahre mit dem Fahrrad dahin, ja, mach doch einfach.
Ja, also es ist ja an sich eine gute Sache, aber dann, also er wollte irgendwie damit auf die mentale Gesundheit von Männern aufmerksam machen und hat auch Spenden gesammelt und so. Und dann denkt man sich auch so, ja.
Der wird jetzt einen Monat lang saufen wie ein Schwein.
Ja. Mentale Gesundheit, Alter.
Ja, Gruppe A auf jeden Fall eine spannende Gruppe, weil wir sind ja auch drin, ne? Deutschland, die Schweiz ist mit dabei. Ungarn ist für mich so mit das interessanteste Nationalteam, weil da ist auf den Rängen ja auch ordentlich was los, sagen wir mal so. Also die werden da schon so den militantesten Haufen stellen. Wir haben auch angefragt, ich habe gefragt, habt ihr Bock, irgendwie ein kurzes Interview zu geben? Die Antwort war nein. Also da gibt's gar nichts. Rufen auch schon groß auf zum ersten Spiel und es gilt die übliche schwarze Kleiderordnung und haben auch geschrieben, wer jetzt nicht das ist, die haben so ein einheitliches schwarzes T-Shirt mit so einer Ungarn-Fahne drauf, haben auch schon gesagt, also wer das jetzt nicht hat, bitte verzichtet auf auffällige grelle Farben, Clownshüte und Dudelsäcke. Ich sage, es gibt nicht einen Ungarn, der einen Dudelsack hat, oder?
Hä, aber wieso haben die das gesagt? Weil die gegen die Schotten spielen und dann denken die Heimfans würden auch die Dudelsäcke dann haben oder was?
Ja, das kann natürlich sein, dass es irgendwas mit Schottland oder dass es so eine Schottland-Beleidigung ist, ey, ihr Dudelsäcke oder so. Ja, okay, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber die rufen da auf jeden Fall zum einheitlichen Auftreten auf. Politisch ist das wahrscheinlich nicht immer ganz richtig, was die da veranstalten, aber die werden da schon einen krassen Haufen stellen.
Deutschland spielt in Stuttgart gegen Ungarn, ne?
Ja, das könnte auch, glaube ich, so ein ganz interessantes Spiel auf Rasen und Ränge und außerhalb werden. Ja, und den krassesten Haufen, was so Zahlen angeht, der kommt ja in der Regel aus Schottland. Und da haben wir jetzt David in der Leitung, der gerade auf dem Weg nach München ist. Und der gibt uns ein paar Einblicke als Schottland-Fan. Schottische Fans sind ja seit jeher sehr reisefreudig. Was würdest du erstmal sagen, woran liegt das überhaupt? Und wie viele Schotten werden nach Deutschland reisen?
Ja, das liegt voll in der DNA des Landes, aufgrund der Historie. Wir waren immer ein Volk, was, sagen wir mal, gewandert ist, ausgewandert ist, gekämpft hat, Kriegerritual über all die Jahrhunderte. Und du hast zum Beispiel auch zur EM Leute, die aus Kanada und Australien kommen, mehrere hundert auch, weil es halt wirklich eine einmalige Geschichte werden wird. Und ja, eigentlich kann man einfach sagen, das ist in unserer DNA, von A nach B zu reisen. Und diese Woche kamen ja so die Infos, dass bis zu 200.000 Schotten kommen. Ich persönlich halte das für etwas viel. Ich tippe mal über die drei Spiele mit Kommen und Gehen auf 90 bis 100.000, was aber, ich glaube, außer den Türken ja der größte Auswärtsmob sein wird.
Wie ist denn der Support organisiert? Also was sind das für Leute im Schottland-Block? Gibt es da große Fangruppen oder ist das einfach so ein Mix an ganz vielen Einzelleuten? Wie hat man sich das vorzustellen?
Ja, das ist eher unorganisiert. Da gibt es jetzt keine Fangruppen oder irgendwie verschiedene Gruppen jetzt bei den Ultras oder ähnliches. Bist ja sonst geprägt von den zwei großen Vereinen aus Glasgow, Rangers und Celtic. Und die fahren aber weniger. Also du hast natürlich auch Rangers und Celtic-Fans, Schottland fahren, aber die sind ja eher britisch-irisch geprägt, je nach Seite. Und du hast eigentlich bei der Nationalmannschaft viele Leute, die von den kleinen Vereinen kommen, ne? Unterklassige Vereine. Und generell fällt das unter den Oberbegriff Tatanami. Das ist letztendlich, gibt es offizielle Tatanami-Fanclubs, aber auch inoffiziell nennt sich jeder so. Und ja, wird, glaube ich, eine sehr positive, britische, trinklastige Sache. Also alle sind heiß, man merkt auch so, das Land leert sich, die ersten kommen ja jetzt schon rund. Und ja, Freitag in München wird, glaube ich, relativ voll, ja.
Und auf welches Spiel freust du dich am meisten?
Ja gut, ich freue mich persönlich natürlich auf das Spiel in Köln sehr, weil ich aus Köln komme und hier geboren bin, aber quasi unter Schatz der Fahne groß geworden bin. Und ja, genau, da freue ich mich irgendwie das erste Mal seit 26 Jahren am Turnier teilnehmen, dann noch in Deutschland und dann noch in Köln ein Spiel. Ja, also emotionaler kann es nicht werden.
Ja, ich wollte gerade sagen, Geschichten, die nur der Fußball schreibt, ne?
Ganz genau.
Und wie sieht das sportlich aus? Also malt ihr euch da Chancen aus auf ein Weiterkommen, auf die K.O.-Runden? Wie realistisch ist das?
Also ich kann ja meine Wunschvorstellung sagen, irgendwie das erste Mal aus der Gruppe kommen. Wir haben noch nie beim großen Turnier die Vorrunde überstanden. Mein Traum wäre dann Achtelfinale in Köln gegen Kroatien. Das wäre sowas, was ich sehr schön fände. Ich persönlich schätze das Ganze etwas defensiver ein als die Leute zu Hause. Ich denke, dass wir nicht über die Vorrunde hinauskommen. Ich denke auch, dass die Gruppe für uns zu stark ist. Also Ungarn, Schweiz und Deutschland sind stärker. In Schottland sehen das wieder traditionell anders. Die sind immer sehr optimistisch und denken, ja, wir holen schon irgendwas gegen Deutschland und wir gewinnen dann noch irgendein Spiel und kommen schon irgendwie raus. Ich sehe das alles als realistischer, also durch die, sag ich mal, Brille von jemandem, der im Ausland lebt. Aber ja, so meine Einschätzung.
Ja, Schottland auf jeden Fall eine große Nummer. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die weiterkommen. Die werden, wenn die Gruppen Dritter werden, dann auf jeden Fall nicht zu den vier besten Gruppen Dritten, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Und da wird es wahrscheinlich leider nach der Vorrunde schon wieder vorbei sein. Gruppe B ist ja so ein bisschen die Todesgruppe, oder?
Es ist eine harte Gruppe, ne? Spanien, Kroatien, Italien. Ich fand am geilsten, ehrlich gesagt, hast du das gesehen, dieses Training von den Leuten, wo die Italiener untergebracht sind im Hotel, wo denen beigebracht wurde, dass man nicht Espresso, sondern Espresso sagt?
Nee, kenne ich noch gar nicht.
Die ganzen Hotel, die ganzen Angestellten beim Hotel wurden so ein bisschen unterrichtet, dass sie Espresso sagen, bitte, sonst wäre ja sonst peinlich, wenn sie es falsch aussprechen. Aber ja, an sich, klar, Todesgruppe, von der Qualität her auf jeden Fall die krasseste. Du als Albaner, was malst du denn für Chancen aus?
Es ist ja, also unsere dritte EM-Teilnahme, muss ich dazu sagen. Das Land ist heiß. Ich habe mir trotzdem nochmal eine Meinung reingeholt von Meti, ein wirklicher Albanien-Fan, weil Albanien, da ist natürlich auch immer eine Menge los, die Leute sind euphorisch, aber da wissen wir hier natürlich auch nicht alles, deswegen holen wir da nochmal eine Stimme rein. Ja, Meti, erstmal vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier uns etwas Unterstützung zu leisten. Albanien, sehr, sehr interessantes Land, offensichtlich auch sehr fanstarkes Land. Ich habe es mir hier notiert, die drittmeisten Anfragen, Bewerbungen auf Tickets kamen aus Albanien. Kannst du uns mal ein bisschen die albanische Fankultur näher bringen? Es ist immer eine Menge los bei den Länderspielen. Wie ist das Ganze strukturiert?
Ja, es gibt vor allem zwei größere Gruppen. Da gibt es die Tifosat Kocese, das sind halt quasi ne, die rot-schwarzen Fans, ne, also einfach die Farben der Nationalmannschaft, die Nationalfarben. Und dann hast du halt quasi auch noch die Plisat aus Pristina, aus dem Kosovo. Das sind so die zwei größten Gruppen, sind die zwei größten Gruppierungen, die unterscheiden sich jetzt vor allem darin, dass die Plisat auch aus Kosovo größtenteils kommen, aber auch halt zu den Spielen der albanischen Nationalmannschaft fährt, weil sie halt politisch so eingestellt sind, dass sie sich für ein Albanien einsetzen, in dem quasi alle Regionen, in denen Albaner oder vor allem Albaner leben, auch zu Albanien gehören sollten. Das leben sie halt auch in der Form aus, indem sie dann zu einer Nationalmannschaft von Albanien fahren. Und da bei den Spielen supporten und Support organisieren. Dann gibt es quasi noch die, wie schon gesagt, die Tifosat Kocese. Das sind dann diejenigen, die quasi halt auch aus Albanien heraus das Ganze auch organisieren. Das ist dann halt eher so ein Ding, ja, ich weiß nicht, wie man es genau ausdrücken soll, so ein bisschen offener ist, so ein bisschen zugänglicher. Es geht jetzt vor allem da um allgemeine Sachen der Nationalmannschaft. Das sind jetzt keine ganz verrückten Gruppenstrukturen. So ein organisierter Support, der jetzt schon seit über 20 Jahren da ist. Und als Beispiel, wie man sich die auch vorstellen kann, als jetzt letztes Jahr die 20 Jahre quasi ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert haben, gab es auch große Konzerte, wo mit die größten Sender aus Albanien das quasi mit unterstützt haben finanziell und da ein Konzert organisiert haben. Und das ist schon eine sehr allgemeine Sache für die gesamte Bevölkerung gedacht, wo man sagt, hier, das sind die Leute, die kümmern sich drum, geht auf die zu, macht da mit, supportet die Nationalmannschaft, macht da Stimmung und so soll das Ganze dann laufen.
Ja, das klingt ja alles erstmal super vielversprechend. Allerdings gab es da jetzt ja vor gar nicht allzu langer Zeit ein Zerwürfnis zwischen aktiver Fanszene und Fußballverband, denn Albanien hat sich gemeinsam mit Serbien auf eine der kommenden U21-Europameisterschaften beworben und das hat man ja im Fanlager ja aus politisch-kulturellen Gründen gar nicht so gut angenommen. Ich denke, das wird in Serbien ähnlich gewesen sein. Und es mündete ja dann auch in einen Angriff, glaube ich, auf den Fußballverband. Es gab Protestaktionen, weil es zu wenig Tickets gab für die organisierte Fanszene. Was bedeutet das jetzt für die EM? Wie hat sich die albanische Fanszene da positioniert?
Die Sache ist die, wie schon gesagt, bei den Tifosa Kucese, das sind dann halt, da das eher die Allgemeinheit ist, konnte man sich da schlecht irgendwie auf so eine allgemeine oder eine insgesamte Meinung irgendwie festlegen. Bei den Pleaser, das ist was anderes. Das ist als Gruppierung natürlich dann nochmal für die ein bisschen einfacher gewesen, zu sagen, ey, wir finden das scheiße, was da passiert. Für die ist es nämlich so ein klares, wie soll man sagen, das Reinwaschen des Bildes von Serbien. Und die sehen das natürlich so, dass Serbien natürlich mit ihrer anti-albanischen Politik jahrelang natürlich auch nicht gerade das beste Bild nach außen her abgegeben hat. Und das haben die Leute dann auch verstanden. Und dass dann quasi Albanien selbst jetzt den Schritt geht, dieses Bild von Serbien irgendwie reinzuwaschen, was sie halt nicht nachvollziehen können. Also die aktuelle Lage ist auch so, dass auf jeden Fall beide ziemlich sicher nach Deutschland fahren, beziehungsweise wahrscheinlich vielleicht sogar schon teilweise sind, aber was auch immer. Die werden auf jeden Fall, beide größeren Gruppierungen werden auf jeden Fall in Deutschland anwesend sein. Ist halt jetzt die Frage, ob da vielleicht nochmal ein bisschen was geplant ist, ob da vielleicht irgendwie irgendwelche Proteste oder sowas was geben wird, kann ich mir irgendwie schwierig vorstellen bei der UEFA jetzt irgendwie. Aber mal gucken, ich lasse mich da auch gerne überraschen. Und ja, was die Fans betrifft, ist es natürlich auch so, dass vor allem auch viele Albaner aus Deutschland und halt auch aus der Umgebung, irgendwie aus der Schweiz und Österreich, da jetzt auch hinfahren werden, ist nämlich auch die Sache. Klar haben viele auch diese Fans-First-Tickets für 30 € bekommen, aber nicht gerade viele aus dem Raum aus Kosovo und Albanien können sich mal eben ein Ticket für 100 beziehungsweise dann auf dem Schwarzmarkt für über 200 bis 300 € leisten. Deswegen werden auf jeden Fall ein paar Fans da sein, also die aktiven Fans aus Albanien und Kosovo, und es werden wahrscheinlich auch größtenteils Albaner aus dem Ausland beziehungsweise hier aus der Umgebung da sein.
Ja, Gruppe C, da haben wir die Engländer, ne?
Ja, unsere Problem-Engländer, die auch eine witzige Unterkunft haben, finde ich. Die sind nämlich in Blankenhain, in Thüringen.
Das grüne Herz Deutschlands.
Ja, da würde ich mal gerne so ein paar Konversationen mitbekommen, wenn die Einheimischen da irgendwas. Da ist Kane auf jeden Fall kein Spieler, sondern ein Wort für was anderes. Da sind ja aber auch die Serben, das ist ja so fantechnisch auch relativ interessant, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ich habe gelesen bei der seriösen Quelle ran.de, die haben gestern getwittert, dass das jetzt zum Spiel nach Gelsenkirchen gegen England 500 serbische Hools kommen wollen. Und die Präventionsmaßnahme ist, dass es bei dem Spiel dann nur Radler gibt. Denke, dann sollte das laufen, oder?
Ja, das läuft bestimmt, doch. Keine Ahnung, hat sich die Gelsenkirchen der Polizei das ausgedacht? Oder? Weil, also, dann würde es mich nicht wundern, aber...
Woher das kommt, weiß ich nicht, aber wir haben auch noch eine kleine Sequenz von Oberl, unseren Serbien-Experten.
Also Nationalmannschaft spielt schon eine Rolle. Viele von meinen Partisan-Fans wollten jetzt auch nach Deutschland, werden wahrscheinlich kein Ticket bekommen, weil es auch am Finanziellen da auch scheitert, ja. Und Hotels und was da alles dazugehört. Sportlich läuft's gut. Dragan Pixi Stojkovic, auch ein ehemaliger Roter Stern-Spieler, später auch Präsident, auch lange Jahre in Japan gewesen, erfolgreich als Trainer, ist Nationaltrainer und hat die Qualifikation eigentlich ja, ziemlich geräuschlos über die Bühne gebracht. Star ist vielleicht der Alexander Mitrovic, der Fulham mal war, ist auch Partisanenkind, auch ein totaler Ludak, also ein Durchgedrehter. Verdient jetzt sein Geld auch in Saudi-Arabien, zusammen mit dem hier Sergej Milinkovic-Savic, der war ja mal bei Lazio. Die sind Teamkollegen und ich habe jetzt gerade irgendwo Bild vor ein, zwei Tagen gesehen, Meister geworden.
Ja. Glückwunsch.
Weißt bloß nicht, mit was für einem Verein. Ich glaube, blaue Vereinsform. Und ich sag mal, die Bezahlung wird stimmen. Aber ja, die ganz große Begeisterung, wo auch so Fanszenen organisiert gefahren sind, wo ich auch noch Leute kannte, die diese Fahrten organisiert haben, das ist schon länger her. Da gab es damals dieses Genua-Spiel, wo das Hooligan-Monster Ivan Bogdanov geboren wurde.
Ach, wurde im Motorraum zurückgefahren.
Ja, richtig. Die Busse hatte ein Kumpel von mir organisiert. Danach musste der natürlich auch erstmal abtauchen. Also das waren so für mich so die Heydays, muss ich sagen, wo ich so den Eindruck hatte, das sind auch die Szenen und der Kern der Szene so richtig mitgefahren. Die sind schon heiß. Es werden gut Leute kommen. Vor allen Dingen sind sie, glaube ich, heiß. Die spielen gegen England.
England.
In Gelsenkirchen. Also das war das Spiel.
Das klingt gut. Das klingt super.
Das war das, was ich am häufigsten gehört habe, wo auch einige meiner deutschen Kumpels gesagt haben, manche haben gesagt, ja, da könnte man zumindest mal gucken. Und dann gab es aber andere, die haben wieder gesagt, die scheiß NRW-Bullen, ja, warum sollen wir uns das antun? Da wird so viel los sein. Jetzt, wo die Faeser Nancy noch mit der Terrorismuskeule schwingt und so, das wird ganz geordnet ablaufen. Also ganz geordnet wird es mit Serben, glaube ich, nie ablaufen, aber ich erwarte mir da, persönlich erwarte ich mir da jetzt auch nichts. Für mich ist das kein Thema.
Ja, und was ich interessant finde, so rein aus egoistischer Sicht, ich bin ja beim Achtelfinale, Gruppenerster, Gruppe A, gehe ich einfach mal davon aus, dass Deutschland das machen könnte. Und die spielen gegen den Gruppenzweiten, glaube ich, der Gruppe C. Und da hoffe ich natürlich auf England. Und du kennst ja das alte Sprichwort, Gregor, Serben bringen Glück. Ich kann mir vorstellen, dass da das eventuell klappen könnte, ne?
Ja, ich denke, das wird Serbien, wie der Spanier sagt.
Stark, sehr gut. Sollen wir Gruppe D weitermachen?
In Gruppe D habe ich Polen, Niederlande, Österreich, Frankreich, habe ich einen ganz tollen Satz gelesen. Polen spielt gegen die Niederlande in Hamburg und zwar war eine Schlagzeile, 30.000 Niederländer in Hamburg erwartet, darunter auch im konspirativen Reisen geschulte Risikofans. Viele sind noch ohne Bleibe. Geil, ne? Also im konspirativen Reisen geschulte ist völlig gut, vom Hamburger Abendblatt.
Ja, ich denke, die werden da gerade noch in der Schulung sitzen und sich da eine gute Route ausdenken, wie die da nach Hamburg kommen werden. Ja, sportlich haben es die Polen in letzter Sekunde gepackt und wir haben natürlich auch einen Polen-Experten, den wir zuschalten. Mirko sitzt in Wroclaw und wartet schon sehnsüchtig hier auf seinen Einsatz. Mirko, sind die Polen heiß auf die EM?
Ja, das ist krass. Ich musste meine Geburtstagsfeier verschieben. Kommt keiner. Das können wir nicht kommen. Das spielt Polen gegen, ich weiß nicht mal gegen wen, ne? Und da lachen die mich aus, weil bis auf für Deutschland, ich bin da. Klar, hab mich schon bei Penny jetzt das Set geholt. Aber die sind alle extrem heiß. Viele haben auch Karten sich ergattert und zahlen da auch jeden Preis. Ist völlig egal. Aber das ist auch wieder so ein Ding, naja, ist halt unsere Nationalmannschaft. Und wenn du nie sportlich so richtig gut bist und was reist, wir spielen halt dort mit, dann musst du halt hin. Und so, und Berlin ist ja auch geil, Hamburg sind ja auch coole Reiseziele, kommt ja auch noch hinzu. Nach dem Trip nach Berlin, da bist du genauso lange unterwegs wie nach Warschau. Ist ja kein Unterschied, das ist eine schöne Stadt, kannst du ein bisschen was angucken.
Jetzt war die Fangemeinschaft von Polen auf den Rängen ja lange Zeit eine Einheit. Das Ganze hat sich 2018 ein bisschen geändert, weil da eine Allianz nicht mehr so Lust auf Zusammenhalt hatte. Was ist da passiert? Wie hat sich die Situation verändert und wie ist so die aktuelle Lage in Polen?
Ja, es gab ja jahrelang den großen Frieden und alles war eitel Sonnenschein, bis eben in Marseille bei der Europameisterschaft in Frankreich Wisła zwischengekrätscht hat, zusammen mit Ruch und Vizev, da ging das ja gerade so los, haben dann auch diesen Anti-Waffen-Pakt gebrochen und auch diesen Pakt, der eigentlich bei der Nationalmannschaft herrscht, dass niemand von der fremden Szene dort angegangen wird. Ja, ein Szenekenner würde sagen, na, das hat ja schon vorher immer mal so kleine Zwistigkeiten gegeben. Ja, ist immer mal, wenn da, wo Leute 5 Bier zu viel getrunken haben und in einer Fünfergruppe sind und dann kommt halt von Proen Radom, ey, du Naute, und sieh zu, dass du Land gewinnst, du Klappspaten, dann musst du halt wegrennen. Das kannst du ja nicht an die große Glocke hängen. Das war eine andere Sache als die, die in Marseille sich abgespielt hat, weil das eben auch geplant war. Ab dem Punkt war das halt schon so ein bisschen, wie verfahren wir jetzt hier weiter? Weil die einen haben uns angegriffen, wir Guten, sind ja immer dabei. Na, ist doch klar, dass es dann beim nächsten Spiel, dass sie damit Argusaugen guckst, wer ist denn jetzt hier von dem, wer hat denn eventuell auch Kontakte zu Wiesbaden, wer ist denn auch in dieser Familie mit dabei, wer könnte denn jetzt ein potenzieller, ne, Feind sein oder das gutheißen, raus. So, und dann gibt es natürlich wieder Zwistigkeiten und so hat sich das übelst hochgeschaukelt und am Ende wusstest du gar nicht mehr, wer ist denn jetzt für wen. Es gibt ja auch Szenen, die sich rausgehalten haben. Ich glaube, Pogon, Stettin, Kotwica, Kubopschek, die haben gesagt, pff, das ist eigentlich nicht unser Bier, ne? Was sollen wir da machen? Sind jetzt halt hier bei der Nationalmannschaft, macht ja mal euer Ding. Das kommt auf beiden Seiten, vielleicht bei der einen Seite, bei den Guten, nicht so cool an, weil den anderen wird es egal sein. Und die Situation ist aktuell so unbefriedigend, dass viele auch sagen, wir fahren da nicht mehr hin. Weil das ist halt Mist. Das ist halt die letzte Scheiße, weil wir uns auch vor Augen aller, der ganzen Welt, zum Löffel machen. Guckt mal zu unseren Freunden nach Ungarn, die dort als große Einheit auftreten. Und bei uns, bei Heimspielen geht gar nichts mehr. Da sind nur noch normale Trottel im Stadion. Preise sind hoch, du kannst dort keine Stimmung machen. Und auswärts hauen wir uns untereinander gegenseitig auf die Mappe. Die Bestrebungen, Ungarn ist wirklich ein großes Vorbild, als Einheit zu agieren, mit einem Megafon oder mit zwei Megafonen, mit Trommeln, mal eine Aktion zu machen. Choreos, Luftballons, Konfetti, so ein Quatsch, ne? Also die Leute kümmern sich halt und dann wird das halt, ja, durch irgendwelche blöden Aktionen, weißt du, wie ich meine. Ob jetzt viele Hooligans hinfahren, kann ich ja nicht sagen, aber die Leute, die regelmäßig zur Nationalmannschaft fahren und denen auch hinterherreisen, sind definitiv am Start da.
Du hast es ja gerade gehört, im polnischen Lager ist man sich da auch nicht ganz eins, was den Zusammenhalt angeht. Aber ja, das kann schon auch durchaus einige interessante Spiele geben. Eher so sportlich interessante Spiele, ne?
Ja, Österreich gehört ja irgendwie so ein bisschen mit zu den Geheimfavoriten, wenn man sich so, wenn man sich mal so ein bisschen umhört. Frankreich, glaube ich, mit einer der Titelfavoriten. Also ich finde es eine sehr, sehr spannende Gruppe. Was ich noch dachte, ist, dass man vielleicht den Niederländern nochmal das vorschlagen kann mit diesem Wohnwagen, den du auf eBay gesehen hast.
Weil die in Wolfsburg sind.
Genau, weil die in Wolfsburg sind. Genau. Nee, weil die in Wolfsburg sind, ja, genau.
In Gruppe E ist der Evergreen der Geheimfavoriten Belgien, ne?
Ja, ich weiß nicht, irgendwie waren sie mir jetzt in den letzten Jahren ein bisschen zu oft Geheimfavorit. Also ich habe die jetzt nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Wahrscheinlich werden sie sich komplett rasieren jetzt bei diesem Turnier. Aber, oder? Die waren einfach, also Belgien war jetzt wirklich zu oft Geheimfavorit oder auch Favorit.
Ich verstehe auch nie, warum Belgien so immer als Geheimfavorit gehandelt wird, weil da spielen ja einfach nur Topstars. Weißt du, das ist ja Quatsch, die als Geheimfavorit zu handeln. Für mich ist Belgien der Geheimfavorit für eine ordentliche Straßenschlacht, muss ich an der Stelle sagen. Weil die haben ja auch ein Spiel, ich glaube am Samstag in Köln, samstags in Köln gegen Rumänien. Das ist überhaupt nicht weit. Und Belgier sind ja quasi wie Holländer in Assi, weißt du? Also, da kann ich mir schon vorstellen, dass es da ein bisschen rund gehen könnte. Wenn es denn mal irgendwo rund geht, dann eventuell bei diesem Belgien-Spiel.
Belgien sind so ein bisschen die Aussies von Holland, ne?
Ja, so ungefähr, ja. Ja. Und die spielen ja dann ausgerechnet auch noch gegen deine Slowaken, ne?
Ja, das ist am Montag jetzt schon in Frankfurt. Ich bin mal gespannt, was das so bringt, was ich von meiner Slowakei da erwarten kann, ob die mit den Belgiern mithalten. Ich habe eine Schlagzeile gelesen, die Belgier sind, glaube ich, in Ludwigsburg. Und ich habe eine Schlagzeile gelesen, da ging es darum, dass die Mannschaft quasi angekommen ist. Und die sind irgendwie vorbeigefahren an allen Fans und auch an Kindern und so. Und dann stand da, Belgier lassen Ludwigsburger Kinder einfach stehen. Ungewöhnliche Schlagzeile für Belgier, aber ja. Ja, so ein bisschen so eine uninteressante Gruppe tatsächlich. Aber ich bin mal gespannt. Ich sehe jeden einmal aus der Gruppe und werde dir dann berichten, wie es war.
Ja, Ukraine ist ja auch noch über die Playoffs, glaube ich, reingekommen. Das ist ja, also für die Ukrainer ist das ja wahrscheinlich am spannendsten, weil reisen wird ja keiner können. Also ist ja, also Krieg ist ja nicht so Spielstopp, weißt du? Also da wird ja, was so Reisefreudigkeit angeht, da wird ja nicht viel passieren. Es werden ja wahrscheinlich viele Ukrainer sein, die hier irgendwo in der Gegend leben. Aber so, ich glaube, für die Ukraine selbst ist das was Wichtiges, hätte ich jetzt einfach mal vermutet.
Ja, ich war letztes Jahr beim Quali-Spiel Ukraine gegen Italien, das wurde hier in Leverkusen ausgetragen und es ist tatsächlich echt ganz cool, das so zu sehen, wie wie happy die, glaube ich, einfach mal sind so für 90 Minuten, wenn sie alles mal so ein bisschen vergessen können und wie dann irgendwie die Augen leuchten, wenn da drei Pässe mal richtig ankommen oder man eine Torchance kreiert und man einfach mal alles vergessen kann und auf so einen sportlichen Erfolg hofft. Schon irgendwie auch eine ganz coole Story und, glaube ich, für die wirklich ein sehr, sehr wichtiges Turnier.
Ja, ich habe auch mal mit einem Fan aus Syrien gesprochen und der hat auch so über die Zeit im Krieg geredet. Und der hat auch gesagt, so, dass das größte Glücksgefühl im Krieg, das gibt dir der Fußball. Das ist irgendwie schon eine krasse Aussage irgendwie, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass es bei den Ukrainern, die hier vor Ort sind oder auch in der Ukraine selbst, wenn man das dann so zusammenguckt, dass man dann einmal so in Anführungsstrichen abschalten kann. Ich glaube, es gibt auch ganz besondere Sicherheitsmaßnahmen rund um das Team, weil man irgendwelche Drohnenangriffe oder sonst irgendwas vermutet aus Russland. Wenn du das dann alles liest, dann denkst du, ey, da soll Fußball gespielt werden.
Ja, und auch gerade einfach nochmal ein guter Punkt, um das, was so passiert, also der Fußball ist ein guter Punkt, um das, was passiert, auch nochmal für alle anderen so in den Mittelpunkt zu rücken, weil es ja doch schon jetzt relativ lange diesen Krieg gibt und manchmal droht das so ein bisschen in Vergessenheit zu geraten. Von daher, gut, dass die beim Turnier dabei sind und ich denke, die werden eine gute Zeit haben, die hier sind.
Dann haben wir Rumänien noch in der Gruppe. Da erzählt uns der Theo jetzt kurz was zu. Ja, Theo, wir haben gerade schon hier über die Ukraine gesprochen und ihr spielt ja am ersten Spieltag direkt gegen die Ukraine. Es ist das Auftaktspiel und für die Rumänen ist es ja, ich sag mal, ein besonderes Spiel. Hat man vielleicht gar nicht auf dem Schirm. Ist die Vorfreude groß?
Also die Vorfreude der Rumänen ist mega auf das Spiel. Es werden 11.000 Zuschauer erwartet, kommen natürlich auch viele aus dem Umkreis. Manche kommen so auch mit dem Auto, weil halt die Reisekosten ziemlich hoch sind. Und deshalb gegen die Ukraine werden, glaube ich, auch am Montag um die 11.000 Leute erwartet im Stadion, vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil die Kartenbeschaffung für das Spiel am einfachsten war. Bei der Ukraine ist halt so ein kleiner territorialer Konflikt, den es schon ziemlich lange gibt. Rumänien hat nämlich einen Territorialanspruch an die Region Bessarabien in der Ukraine und deshalb ist das so ein kleiner politischer Konflikt, den es schon etwas länger gibt. Es gibt auch viele Fangesänge der Rumänen, wo man halt ruft, dass Bessarabia jetzt der Rumänien, also Bessarabien ist Rumänien. Und beim U21-EM letztes Jahr in Rumänien hat man auch gegen die Ukraine gespielt und da gab es dann auch Rufe von den Ultras für diesen Territorialanspruch und danach ist die Polizei in den Block gegangen, hat die Fans halt aus dem Stadion verwiesen. Deshalb ist da mal schauen, ob es Einlassprobleme gibt, wenn solche Rufe kommen oder beim Spiel, ob es da irgendwelche Konsequenzen gibt, weil da wird die UEFA, denke ich, sehr aufpassen, dass sowas nicht passiert, aber diesen Konflikt gibt es halt und auch die Leute in der Region sehen sich eigentlich auch mehr als Rumänien, also eine sehr bekannte Balkangeschichte eigentlich, die man da hat, deshalb ist man ja auch mit Serbien so gut, weil Serbien auch diesen Territorialanspruch an Kosovo hat und das vereint die beiden, deshalb ist man immer sehr gut, stehen die Rumänen sehr gut mit den Serben.
Ein Thema zieht sich schon so durch die ganze Sendung, denn überall, wo Fans organisiert bei der Nationalmannschaft auftreten, gibt es auch immer irgendwie Ärger. Und das ist in Rumänien ja eigentlich nicht anders. Ich habe vor einigen Jahren schon mal ein Rumänien-Spiel gesehen. Da hat es auch auf den Tribünen richtig gescheppert, weil sich da viele organisierte Fangruppen tummeln. Und dementsprechend gibt es da auch hier und da immer wieder Reibungspunkte. Wie ist die Fanszene da aktuell aufgestellt?
Rumänien mannschaftstechnisch sieht es aus, als ob man zwei Hauptgruppierungen hat. Man hat einmal Unisub Tricolor und Honor et Patria, die fahren zu jedem Spiel in der Nationalmannschaft, auswärts oder heim. Und jetzt, besonders beim Spiel gegen Liechtenstein, sind alle Ultragruppierungen Rumänien zusammengekommen, außer ein paar wenige, die ausgeschlossen worden sind. Aber man hat protestiert gegen die Repression in Rumäniens Zeit, als wurde der Capo von Rapid Bukarest zum Beispiel festgenommen für ein, zwei Monate. Und auch verschiedene Mitglieder von der Pelusa Südstabber und von der PCH, von Dynamo. Und dagegen richtet sich der Protest gegen verschärfte Gesetze gegen Ultras. Und es war ein riesiges Banner gehisst über der Pelusa Suitstabber, wo stand Freiheit den Ultras. Und untereinander sind sie sich nicht immer ganz gut, die Ultras, das muss man fairerweise sagen. Es gab zum Beispiel mal in einem Auswärtsspiel in Ungarn eine Schlägerei untereinander zwischen Dynamo und Stabber. Aber man hat sich zurzeit darauf geeinigt, dass man sich halt gut verhält. Es gab auch zum Beispiel jetzt ein Bild mit allen Capos vor dem Spiel in Liechtenstein von den Eingruppierungen, die eingeladen worden sind, zusammen. Unisub Tricolor heißt ja auch auf Rumänisch vereint in den Farben und dieses Motto lebt man sehr zurzeit und das merkt man auch sehr im Support. Es war ein überragender Support. Das Spiel war leider nicht dem gerecht, aber auf den Rängen war das auf jeden Fall ein kompletter Heimsieg und man hofft, dass man das mit nach Deutschland tragen kann. Aber es ist halt auch finanziell sehr hart zu stemmen auf jeden Fall. Flüge sind teuer, Karten sind teuer, man hatte sich mit dem Verband ein bisschen gestritten, man hatte kein Kartenkontingent bekommen, wie es zum Beispiel viele Verbände bekommen hatten für die für den harten Kern hatte man in Rumänien nicht bekommen. Man musste sich über Plattformen wie Viagogo und Ticketmaster halt eindecken. Das war halt eine finanzielle Herausforderung. Die konnte man aber halbwegs überwinden. Aber wenn noch irgendwelche Karten aufploppen, es werden auf jeden Fall viele Gruppierungen anreisen, probieren im Stadionumfeld noch Karten zu organisieren. Das ist eine Herausforderung, aber man ist auf jeden Fall darauf vorbereitet und man wird auf jeden Fall präsent sein.
Ja, ich würde sagen, wir gehen noch einmal hier in die Gruppe F mit der Türkei. Die Türkei ist am Start, ne?
Die Türken, ja, auch irgendwie so, also glaube ich, ganz, ganz gut so unterwegs, ne? Also ich habe das letzte Mal gesehen gegen die Deutschen da in Berlin im Oktober oder November oder was war das, als sie gewonnen haben, da fand ich, hatten die echt einen guten Auftritt und ich sag mal.
Die hatten aber auch Heimvorteil, ne? Muss man auch sagen an der Stelle.
Haben die ja dann auch.
Spielt es sich ja immer ein bisschen besser.
Haben die ja dann auch hier bei jedem Spiel. Bin ich mal gespannt, da waren glaube ich auch viele, haben wir vorhin schon drüber geredet, waren auch viele Leute jetzt beim Abschlusstraining dabei. Georgien für mich irgendwie so ein ganz unbeschriebenes Blatt. Spielen da immer noch so viele Willis mit?
Stimmt, das war das Willi-Land, ne? War das nicht? Das war das eine Jahr, als bei Freiburg so viele Willis gespielt haben, wo wie Iaschwili, Kobiaschwili, Zitischwili
und ja, dann einfach noch, noch einer, der hieß Willi, ne?
Ja, ja, so ein Deutscher, einfach so ein ganz normaler Deutscher. Der hieß einfach Willi.
Großartig. Der musste sich auch so auf jeder Veranstaltung musste immer sagen, so, ja, und wie ist in Georgien? Nee, ich bin Deutscher. Ja, nee, komm jetzt.
Erzähl doch mal, Tobias. Nee, Georgien zum ersten Mal dabei und ich muss sagen, ich befasse mich ja relativ viel mit Fußball, du dich ja auch. Kannst du mir erklären, wie die da reingerückt sind? Weil die haben ja nur 2 von 8 Spielen gewonnen.
Nee, kann ich dir nicht erklären. Ich kann mich aber daran erinnern, dass es ein ultra komplexes, kompliziertes Ding war. Ich meine, ich hatte auch irgendwo mal eine Schlagzeile gelesen, dass es bei einem Spiel sogar besser für sie gewesen wäre, hätten sie unentschieden gespielt und nicht gewonnen, weil das für diese komische diesen Weg dann in diese Playoffs oder zum Turnier besser gewesen wäre. Kann ich dir nicht erklären.
Ja, sie sind irgendwie über die Nations League reingekommen, aber ich hab mir durchgelesen, wie die reingekommen sind, über welchen Zweig der Nations League, aber erklären kann ich es ja auch nicht. Also Georgien ist auf jeden Fall dabei, warum auch immer. Zum ersten Mal in der Geschichte Georgiens, die haben ja dann auch im dramatischen Elfmeterschießen gegen Griechenland, ich war natürlich für Griechenland, weil Griechenland dann gegen die Türkei gespielt hätte, in Dortmund, sehr spannendes Spiel wäre es gewesen.
Da wäre mal wieder das Ruhrgebiet implodiert.
Ja, ja, da wird es ein bisschen Theater gegeben im Ruhrgebiet. Ich finde es auch witzig, so jeder hat ja ein bisschen einen anderen Blickwinkel, wenn so eine Auslosung stattfindet, weißt du? Und wenn du so Fußballfan bist, so richtiger Deutschlandfan bist, dann hoffst du ja wahrscheinlich auf einen leichten Gegner erstmal, um weiterzukommen. Ich gucke ja dann immer eher so, ja, wo könnte ein bisschen was los sein? Und so Gastwirte, Gastronomen, die gucken ja immer, ey, hoffentlich kriegen wir Schottland. Schottland muss bei uns in eine Stadt kommen, England muss bei uns in eine Stadt kommen. Ja, und in Dortmund spielt einfach Albanien, Türkei, Georgien. Und ja, schon weißt du, das sind jetzt nicht so die Trinker, weißt du?
Ja. Dafür großes Familientreffen vielleicht.
Ja, ja, das wird eine große Nummer. Und ja, die sind mit dabei. Weißt du, wer Trainer ist?
Bei Georgien?
Ja.
Ist es peinlich, wenn ich es nicht weiß? Nee, ich weiß es nicht.
Ja, Willi Sagnol, ist doch klar.
Ah ja, stimmt. Willi. Ja, doch, weiß ich. Doch. Stimmt, hatten wir auch letztes Mal irgendwann drüber gesprochen. Sagnol-Willi haben wir Sagnol-Willi, so heißt die KPTS-Folge.
Stimmt.
Ja, stimmt.
Ja. Ja, Portugal ist noch mit in der Gruppe. Ich glaube, die haben in der Quali jedes Spiel gewonnen, ne? Die sind durchgezogen.
Ja, und jetzt wurde ja auch nochmal so das so herbeigeschrieben, beziehungsweise es war ja auch tatsächlich so, Ronaldo hat ja irgendwie jetzt nochmal im letzten Testspiel, glaube ich, 2 Tore gemacht. Ich habe so ein bisschen Angst, dass der da jetzt nochmal richtig, noch mal richtig einen raushaut.
Ja, weil man den so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, ne? Also zumindest ich jetzt, weil man sieht den ja auch nicht mehr, der ist ja abgetaucht. Man kriegt halt ja diesen Quatsch da nicht mit.
Weil er bei Al-Nassr da doch immer irgendwelche Gegner verkloppt. Oder so Ohrfeigen gibt oder dann kommt, da laufen die auch immer so Peitschen irgendwie durchs Stadion, oder? Passieren da nicht mal so ganz viele Sachen.
Ja, aber gut, das gibt es ja in Deutschland auch. Das haben die sich ein bisschen so aus Deutschland und Italien angeguckt, so die Anpeitscher. Die nehmen es halt ein bisschen zu wörtlich, weißt du? Das ist halt so die Sache. Ansonsten noch die Tschechen sind auch noch dabei, laufen irgendwie so ein bisschen unterm Radar, glaube ich.
Ja, war früher irgendwie, Tschechien früher irgendwie geiler gewesen, ne? Also Pavel Nedved, Milan Baroš. Das war irgendwie schon.
Rosicki und Koller.
Ja, genau. Die nicht zu vergessen. Ja, jetzt kenne ich von denen leider nur noch weniger unterm Radar. Aber ey, vielleicht knallen sie Ronaldo weg. Das wäre doch gut.
Ja, Gregor, wir sind einmal so durchgegangen, was die Europameisterschaft angeht. Hatten viele Gastbeiträge dabei, die uns da so ein bisschen auf die Sprünge geholfen haben. Also im Prinzip, wir sind jetzt gut ausgestattet an Wissen hier, ne?
Es hat sehr viel Spaß gemacht und man kriegt irgendwie, wenn man sich dann so ein bisschen mit den ganzen kleinen Side-Stories und mit den Gruppen intensiver beschäftigt, kriegt man doch dann schon ein bisschen mehr Bock aufs Turnier und ich hab auf jeden Fall jetzt noch mehr Lust auf diesen Monat, weil es immer so eine besondere Stimmung ist, finde ich, und dann auch noch im eigenen Land. Ist schon irgendwie, finde ich gut, dass du mich hier so reingeschmissen hast in das Turnier.
Ja, wie gesagt, alleine wäre es ja langweilig gewesen. Und wenn man da so einen waschechten Slowaken auftreiben kann, der dazu vielleicht noch in Köln wohnt, das ist ja, hast du ja nicht überall, ne? Das ist ja Wahnsinn. Aber ich finde
der erste slowakisch-albanische Fußball-Podcast der Welt.
Vor allem, ich finde dein Outfit gerade, das hat schon was Slowakisches, muss ich an der Stelle sagen.
Jetzt erzählst du ja allen, dass ich oberkörperfrei hier sitze.
Sollen wir einen Deckel drauf machen, Gregor?
Ja, unbedingt. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Ja, war eine runde Sache, würde ich sagen. Und vielleicht hören wir uns ja nochmal, ne?
Ich hoffe doch.